Ganz, ganz großes Danke für diese sehr eindrückliche Schilderung. Ich glaube, da könnte man alleine jetzt schon 2 Stunden dranbleiben. Unglaublich spannend. Es freut mich sehr, Ihnen jetzt auch den Professor Max Wunderlich vorstellen zu dürfen. Der Max Wunderlich, glaube ich, ist den meisten von Ihnen ein Begriff. Er ist Chirurg mit Schwerpunkt der Darmchirurgie, sicher einer der ganz führenden österreichweit gewesen, war 2010 Chef der Chirurgie bei den Barmherzigen Schwestern in Wien, und es ist mir eine Freude, dass er auch sagt, dass ich auch sagen darf, dass er in seiner Freizeit sehr gerne Gedichte schreibt. Und lieber Herr Professor Wunderlich, ich freue mich auf Ihre Ausführungen.
Ja, liebe Frau Dr. Egger, lieber Professor Gastel und lieber Kollege Linnemeyer, ich danke herzlich, dass ich hier in meinem Senium noch einmal auftreten darf. Lieber Herr Diplom-Ingenieur Oberlehner, es war nicht ausgemacht, dass Sie meinen Namen öfter als einmal erwähnen. Das ist mir fast unangenehm. Und ich möchte jetzt, er hat das so ruhig und bescheiden geschildert, ein bisschen die Dramatik in den Fall hineinbringen, wie es ja dem Chirurgen zusteht. Das Wort Salutogenese war mir bis vor einem Jahr etwa vollkommen unbekannt, aber der Herr Dr. Linnemeyer hat mich aufgeklärt. Ich habe dann in der Wikipedia nachgelesen und habe diesem Fallbericht einen Untertitel gegeben. Wo muss ich das hin? Ah ja. Von Damokles zur Hebe. Mit der griechischen Mythologie wird das Ganze immer etwas spannender. Ich habe keinen Interessenkonflikt, wir sollen ja das neuerdings immer bekannt geben. Nun zur Vorgeschichte vom Herrn Diplom-Ingenieur Oberlehner. Seine Mutter hatte mit 50 Jahren einen Dickdarmpolypen, es gibt aber kein Karzinom in der Familie, also eine familiäre Krebserkrankung dürfte es nicht sein, und das wünsche ich ihm auch weiter. Im Jahr 2000, da war er 33 Jahre alt, hat er immer wieder Blutabgänge per Anum mit dem Stuhl bemerkt. Na, das interpretiert man in dem Alter nicht nur als Patient, sondern auch als Arzt, in der Regel als Hämorrhoiden. Er hatte einen Gewichtsverlust, ist mir beim Studium seiner Befunde in den letzten Wochen aufgefallen, und ich habe ihn gefragt und er hat mir gesagt, das war absichtlich, es war wegen einer Ernährungsumstellung. Also auch das war nicht besorgniserregend. Im Jahre 2000 hat er auch geheiratet. Und im nächsten Jahr fuhr er auf einen Kongress nach Barcelona und hat dort eine so massive peranale Blutung erlebt, dass man ihn mit der Rettung ins Krankenhaus bringen musste. Das war das Centro Medico. Und er hat dort, hat man zunächst versucht, diese Blutung konservativ zu stillen, mit Kompression und so weiter. Das war nicht möglich. Man musste ihn in den Operationssaal bringen, narkotisieren. Und dann war zur Überraschung der dortigen Chirurgen auch, es ist nicht eine Hämorrhoidalblutung, wie man annehmen sollte, sondern es war die Blutung von einem hochverdächtigen Tumor im Mastdarm. Die Blutung wurde mit Umstechungen gestillt und er hat damals immerhin 4 Blutkonserven gebraucht. Also das Ganze hat schon einen sehr dramatischen Beginn, und seit damals ist über ihm das Schwert des Damokles gehangen. Ich habe dann noch das Rosshaar dazu gezeichnet, an dem es aufgehängt war, über dem Damokles, aber ich glaube, dass man das bei den heutigen Lichtverhältnissen, draußen ist viel Sonne, nicht so gut sieht. Der Primärtumor war also ein Rektumkarzinom. Wir haben uns kennengelernt, als er zum ersten Mal in meine Ordination kam, am 5.10.2001, das ist jetzt bald 20 Jahre her. Ich habe einen derben Tumor getastet von 4 cm Durchmesser, und daraufhin habe ich ihn zum ersten Mal informiert. Das erkennt man jetzt kaum, das zeichne ich üblicherweise in Farbe auf für die Patienten, weil Patienten gerade die unheimlichen Dinge besonders gut verstehen, wenn man ihnen die Anatomie aufzeichnet. Ich habe ihm also den Mastdarm aufgezeichnet und erklärt, was das Rektum heißt. Ich habe ihm die Nähe des Tumors zum Schließmuskel aufgezeichnet, damit er weiß, dass dieser eine gewisse Gefahr hat, dass wir ihn vielleicht nicht erhalten können. Dann habe ich ihm den Unterschied von Polyp und Geschwür, sprich Karzinom, Krebs, beigebracht, indem ich mit Pfeilen ins Gewebe hineingezielt habe und ihm dann gesagt, was wir als nächste Untersuchungen machen, und dass nichts fix ist, solange das Karzinom nicht nachgewiesen ist. Das haben wir dann im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern versucht. zunächst ein Ultraschall. Der anale Ultraschall hat ergeben, dass es sich um einen T2-Tumor, also einen relativ kleinen Tumor handelt. Ein Lymphknoten neben dem Rektum war vergrößert. Und dann habe ich ihn einer Koloskopie unterzogen, eine Probeexzision entnommen, die war zu klein, das war nicht konklusiv und man darf natürlich nicht groß operieren oder bestrahlen, solange das Karzinom nicht gesichert ist. Daher habe ich ihn dann ein paar Tage später in Narkose untersucht und ein ordentliches Scherzel aus diesem Tumor herausgeschnitten und in dem war dann das Adenokarzinom drinnen, das heißt dann freie Bahn für eine ordentliche Therapie. Die Tumormarker waren da und die meiste Zeit während seiner Erkrankung im Normbereich, sind nur selten ist das CA wirklich angestiegen. In den bildgebenden Verfahren fanden sich weder Metastasen in der Lunge noch in der Leber, das sind die Vorzugsorgane, wohin ein Dickdarmkarzinom metastasiert. Und dann haben wir organisiert, weil sich das so gehört, zunächst die Strahlen- und Chemotherapie, die adjuvante Therapie, das muss der Operation vorausgehen. Das hat stattgefunden bis zum Dezember 2001, frohe Weihnachten kann man nur sagen. Und er hat damals bekommen eine Strahlentherapie von 50 Gray auf den Primärtumor und in die Leisten, weil ganz tief sitzende Rektumkarzinome auch dorthin metastasieren können. Und eben die Chemotherapie mit 3 Zyklen von 5-Fluorouracil und Leucovorin. Es tut mir leid, dass man das nicht so richtig sieht, aber ich lese es Ihnen eh vor. Unten ist eine Zeitskala, die wir jetzt verfolgen können in den nächsten Minuten. Nach der Bestrahlung habe ich wieder biopsiert, diese Probeexzisionen waren tumorfrei und dann haben wir am 22.01.2002 den Mastdarm reseziert. Sie sehen vielleicht diese roten Linien, die da runtergehen. Die Operation selbst dauert länger. Und wir haben dann das Rektum also herausgenommen. Der histologische Befund, also der im Mikroskop hat ergeben, YPT2, YPN0 und R0. Das Y heißt immer, dass etwas bestrahlt ist, wenn ich mich recht erinnere. Und das P steht für Pathologie. Also T, und es war ein mittelgradig differenziertes Adenokarzinom. Man entfernt so einen Darmteil immer mit sehr viel vom anhängenden Gekröse, dem Fettgewebe, in dem die Lymphknoten sind. Und in dem Fall waren 21 Lymphknoten tumorfrei, was schon für eine gute Prognose spricht. T2 heißt, dass der Tumor nicht über die Darmwand hinausgeht. N0 heißt, dass keine Lymphknoten betroffen sind. R0 heißt, dass es radikal operiert ist, also im Gesunden entfernt, mit einem gesunden Resektionsabstand. All das würde an sich eine gute Prognose versprechen. Theoretisch geht es mit einer Überlebensrate von 100% einher auf die Dauer. Wir haben am selben Tag natürlich gleich rekonstruiert und nicht nach einer Pause, sondern sofort. Es ist nicht so einfach, hier schließmuskelerhaltend zu operieren. Man muss den Dickdarm durch den Anus einmal vorziehen, ganz locker, und kann ihn, wie man sagt, End zu End einnähen, also das Ende des Darms an die Innenseite des Analkanals. Dann haben die Menschen aber in der Regel kein gutes Reservoir und müssen ständig auf die Toilette gehen. Daher haben wir uns in diesem Fall entschieden, einen sogenannten J-Pouch zu machen. Das ist ein Reservoir, das mit dem inneren Schließmuskel anastomosiert wird. Ich glaube, man sieht jetzt hier die Nähte, wie sie allmählich kommen. Auch das geht in Wirklichkeit nicht so schnell. Und dann ist die Situation aber so, so sieht man es im Röntgen, das ist nicht zu erkennen, gut, und in der Endoskopie. Wenn man so tief unten im kleinen Becken operiert, dann besteht immer das Risiko, dass es dort zu einer Infektion kommt, zu einem Defekt in der Anastomose, das ist die Nahtreihe, und dann dort schwere Entzündungen entstehen, die das ganze Operationsergebnis vereitelt. Und deshalb musste ich eine Schutzkolostomie anlegen. Das ist also ein künstlicher Ausgang, wo der Stuhl in ein Säckchen rinnt und nicht über das Operationsgebiet drüber geht. Glücklicherweise ist eigentlich alles recht gut geheilt. Es gab keine Komplikationen. Das einzige Problem nach der Operation war, dass er eine Lähmung des Nervus hypoglossus und des Nervus phrenicus rechts gehabt hat. Er hat die Zunge, war ein bisschen asymmetrisch und atrophiert auf einer Seite. Das war, so sagt er mir, nach jeder Operation so, nicht nur nach dieser, hat sich aber dann immer wieder gegeben. Die Chemotherapie konnten wir dafür nicht anschuldigen. Das würde der Chirurg ganz gerne tun. Dann hat er wieder Chemotherapie bekommen, dann haben wir die Kolostomie verschlossen und es hat alles ganz gut funktioniert. Jetzt ist, Sie sehen vielleicht schattenhaft das grüne Häkchen da unten im kleinen Becken. Das heißt so viel wie, habe ich was abgedreht? Schon Sperrstunde. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jedenfalls, aber ich kann meine Slides eh auswendig. Das grüne Häkchen heißt so viel wie, dass die Kontinenz über die meiste Zeit zufriedenstellend war und dass es in diesem Bereich nie mehr zu einem Rezidiv gekommen ist. Danke, was? Bitte?
Der Knopf war das.
Aha, der war das, danke, Falle. Ja, gut. Okay, also das war einmal saniert auf Dauer, dieses Gebiet. Aber der Körper hat ja noch andere Regionen, wie wir hier sehen. Da ist zum Beispiel die Leber und die Lunge. Und im Oktober des Jahres dieser Operation hat er eine Metastase im sechsten Lebersegment entwickelt. Das ist ganz rechts in der Leber, in einer ganz günstigen Lage zum Resizieren. Das alles konnte ich nicht. Ich habe ihn dann nur mehr gemanagt und zu Kollegen geschickt, die in diesen Operationen natürlich wesentlich mehr konnten als ich. Aber der Leberchirurg hat zunächst gesagt, naja, wir machen erst einmal 3 Zyklen einer Chemotherapie mit Oxaliplatin und Xeloda. Der Befund war gebessert und jetzt ist die Frage, was macht man? Macht man weiter Chemotherapie und schaut, ob noch woanders Metastasen entstehen oder operiert man? Diese Entscheidung hat uns das Schicksal vorweggenommen, denn er hat einen Dünndarmilius entwickelt, also einen Darmverschluss durch eine Bride. Eine Bride ist ein ganz zarter, hundsgemeiner Strang im Abdomen, der den Darm so abknickt, dass vor der Bride sich alles aufstaut. Man erbricht und dahinter geht nichts mehr durch, man hat keinen Stuhl mehr. Das ist der Darmverschluss. Und da musste er akut operiert werden im AKH. Und ich muss sagen, da hat er großes Glück gehabt. Die Bride zu durchtrennen ist nicht so schwierig. Aber dann hat sein Operateur, und das war glücklicherweise ein ausgewiesener Leberchirurg, beide Lebermetastasen exzidiert. Die eine war bekannt, die hat er auch getastet. Die zweite hat er intraoperativ mit Ultraschall gesucht. Ich bin ihm heute noch dankbar für die Genauigkeit und Beharrlichkeit, mit der er gearbeitet hat. Immerhin hat das Ganze 6 Stunden gedauert, aber er hat das gut überstanden. Nachher wieder Chemotherapie mit Oxaliplatin und Xeloda. Nun machen wir sind im Mai 2003 nach der Operation. Ja, und jetzt machen wir einen Haken auf die Leber, denn dort hat er auch nie mehr wieder Metastasen entwickelt. Also das ist Glück, dass auch dieses Organ dann Ruhe gegeben hat. Aber dann war da die Lunge. Zunächst ein Rundherd von 6 mm im rechten Unterlappen. Ich habe ihn größer gezeichnet, sonst sieht man ihn überhaupt nicht hier. Dann waren schon 3 Herde rechts, die haben an Größe zugenommen. Dann entstand ein Herd links. Der CA-Wert war noch im Normbereich. Und jetzt ging es dann allmählich um Entscheidungsfindungen. Er hat wieder 6 Zyklen Chemotherapie bekommen, das summiert sich, wie Sie sehen, Campto und Xeloda in dem Fall. Die Computertomographie war gleichbleibend, aber es stand natürlich die Frage im Raum, was tut man? Und da ist das CEA angestiegen auf 16, das ist sehr hoch über der Norm. Und nun habe ich im Diplom-Ingenieur Oberlehner einen wunderbaren Patienten gehabt, denn er ist gekommen mit einem von ihm selbst angefertigten Diagramm, indem man sieht, wie ganz links oben wie da ganz nach links oben es ansteigt, der CA-Wert, auf diesen Wert. Ich habe inzwischen, aber das ist jetzt schon 20 Jahre nach der Geschichte, die Literatur ein bisschen studiert, damals nicht, aber ich habe auch die neuere genommen. Und da steht, dass ein erhöhter CA-Wert von mehr als 4 eine schlechte prognostische Aussage hat. In seinem Fall hat es dann Gott sei Dank nicht zugetroffen. Wir haben dann an diese CA-Messung die Bildgebung angeschlossen. Die 2 Herde im rechten Unterlappen sind größer geworden. Und das ist jetzt das Problem der Entscheidungsfindung, wenn mehrere Ärzte zusammen diskutieren. Der eine hat gesagt, man sollte diese Herde mit Hitzeapplikation zerstören. Der zweite hat gesagt, na gar nichts dergleichen, wir geben zur Chemotherapie einen Antikörper dazu. Und dann war noch die Frage, sollte man vielleicht operieren und mit Laser diese kleinen Lungensegmente herausschneiden. Nun, wir haben uns gemeinsam, und da war wirklich ein idealer Patient, weil er das immer mitgespielt hat. Irgendwie, ja. reagiert dann immer so gut, entschieden zu resizieren. Im Oktober 2004 rechts, im Gefrierschnitt war Karzinom, im November links kein Karzinom, aber dann haben wir es wenigstens gewusst. Und das passt ganz gut zu einer historischen Aussage aus dem Jahr 2012 von einer australischen Klinik, dass der metastatische kolorektale Krebs doch eine curable chronic disease ist, also eine heilbare chronische Erkrankung. Und als solches sehen wir das auch jetzt. Der CA-Wert war dann wieder im Normbereich. Die Computertomographie hat wieder Herde im rechten und im linken Unterlappen gezeigt. Wieder Chemotherapie. Computertomographie sagt dann, es ist nichts gewachsen. Das nennen sie Stable Disease. Klingt wahnsinnig beruhigend. Dann weiter Überprüfung der Laborwerte. CA noch immer im Bereich der Norm. Campto und Cetuximab als Chemotherapie. Dann wurde im Juli 2006, das ist jetzt immerhin schon 5 Jahre nach der ersten Operation, eine Resektion des linken Unterlappens gemacht worden mit der sechsten Rippe und es war wieder in der Histologie ein hochdifferenziertes Adenokarzinom, wieder Chemotherapie für ein halbes Jahr, jetzt schon einmal zusammen mit Avastin und dann wieder Größenprogredienz im rechten Unterlappen von den Herden, im Jänner 2008 die Exzision mehrerer Herde rechts. Dann wieder Chemotherapie, es war überall wieder metastatisches Gewebe drin. Und jetzt haben wir die Jahre 2007, 2008, 2009 in einer Gesamtschau. Da wurde noch zweimal operiert. Das reagiert nicht so. Ah ja, hier. Aha. Irgendwie. So. Im Dezember 2008. Die rechte Lunge noch einmal ein Teil resiziert. Es waren immer nur kleine Teile, sonst hätte er bald keine Lunge mehr. Und im Februar 2009 die linke Lunge und wieder ein linker Lungenteil. Es waren überall Metastasen drinnen. Also der Krebs hat keine Ruhe gegeben. Und ich sage ehrlich, ich war sehr skeptisch. Aber ich habe versucht, es Ihnen nicht merken zu lassen. So. Ja, auf die Entfernung schießt man besser. Nun hat aber der Körper noch anderes zu bieten als Leber, Lunge und den Darm, sondern auch eine Nebenniere. Das ist jetzt der kleine Fleck oberhalb der rechten Niere. Und auch dorthin metastasiert das Dickdarmkarzinom ganz gerne. Und in seinem Fall prompt in Form einer Metastase in der rechten Nebenniere 2009. Die rechte Nebenniere wurde ihm mitsamt der Metastase entfernt. Das nennt man Adrenalektomie. Die Histologie hat wieder ein Adenokarzinom ergeben. Wir sind das im 9. Jahr nach Beginn der Erkrankung. Und ab da keine Operation mehr. Nur mehr Kontrollen mit Computertomographie und PET-Scans. Ab und zu haben sich kleine Herde in der Lunge gezeigt. Das war ein bisschen verdächtig. Die sind dann aber wieder verschwunden. Wurde als entzündlich interpretiert. Die Koloskopien zur Suche nach einem Zweitumor irgendwann waren stets unauffällig. Also er war da eigentlich geheilt. Und das Schönste in dieser Zeit ist, dass 2012 sein Sohn Leonhard geboren worden ist. Ich weiß nicht, ob Sie vorhin die Geschichte erzählt haben von den Umständen, wie er... Nein, ja, ich höre so schlecht, ich habe fast nichts verstanden, immer nur wunderlich gehört. Ja, gut. Ich fasse zusammen, Ende gut, alles gut nach William Shakespeare. Von 2001 bis 2009 hat er heldenhaft 12 Operationen überstanden, 37 Zyklen von Chemotherapie gehabt, einmal eine ausgiebige Strahlentherapie. In die Untersuchungen und Behandlungen waren zumindest 5 Krankenhäuser und zahlreiche Ordinationen involviert. Und unter dem Damoklesschwert einer letztlich vielleicht unheilbaren Erkrankung war die Entscheidungsfindung nicht immer einfach, auch nicht für mich. Und wir haben viel gemeinsam besprochen und entschieden, es geht nicht anders. Sie können es eh nicht lesen. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass Patienten in dieser Situation der ständigen Zwiesprache mit einem Arzt bedürfen, der sie, ihre Geschichte und alle ihre Befunde kennt, und der die Entscheidungen mit Ihnen gemeinsam trifft. Damals wusste ich noch nicht, dass man das später Case Manager nennen wird. Und für den Case Manager gilt aus meiner Sicht, dass er eine bedingungslose Ehrlichkeit dem Patienten gegenüber hat, ohne Schönfärberei, aber immer so, dass ihm nicht die Hoffnung genommen wird. Also Aussagen wie, jetzt haben wir nur mehr 4 Monate zu leben, Die sind ein No-Go. Vor 2 Wochen habe ich die Familie Oberlehner besucht. Das ist er, seine liebe Frau, die mich immer angesehen hat, wann ein Rezidiv gekommen ist. Sein Sohn Leon hat, der jetzt 9 Jahre alt ist. Die wohnen in einem wunderschönen Haus in Wien aus dem 19. Jahrhundert, das ein vornehmes, prächtiges Stiegenhaus hat. Man sieht das hier leider nicht so, was da davor steht. Ich habe diese Statue damals instinktiv fotografiert. Das ist eine Frauenstatue, wunderschön. Und dann meint der Herr Diplom-Ingenieur, es sei die Hebe. Und das akzeptiere ich gerne. Denn die Göttin Hebe, eine Tochter des Zeus, ist jene, die die Macht hat, Menschen eine neue Jugend zu schenken. Und das hat sie in seinem Fall getan und das Damoklesschwert ist jetzt weg.